ist es Sünde?
Ja, also.
Der Podcast, in dem wir über Taten, Triebe, Trunkenheit reden.
Christoph.
Ja, mehr Sachen mit T sind mir nicht eingefallen. Ah. Und alles, was sonst noch in den Bereich Sünde fallen könnte, denn ob es Sünde ist oder nicht, darüber stimmen wir nach einer Diskussion von knappen 30 Minuten ab. Am allerliebsten besprechen wir dabei eure Fragen. Das heutige Thema hat uns unsere Hörerin Marion aus Baden-Württemberg vorgeschlagen. Sie schreibt uns: Ich habe euch letztes Jahr in Rastatt auf der Jahrestagung der ReligionslehrerInnen im Kabarett erlebt. Schonungslose Cross-Promotion jetzt an dieser Stelle. Urs und ich sind mit einem dritten Kollegen mit einem Kabarettprogramm über Religion und Kirche unterwegs. Manchmal ist auch der liebe Alex mit dabei.
Ja.
Und wenn wir das Programm auf der Bühne spielen, dann machst du, Urs, natürlich auch immer schonungslos Werbung für den Podcast.
Absolut.
Im Fall von Marion hat es geklappt. Sie hört seitdem nämlich uns zu. Also sie schreibt: Ich habe euch letztes Jahr da mit dem Kabarett erlebt und höre seitdem euren Podcast mit großem Vergnügen. Danke, ihr seid für mich die heiligen drei Könige des Kirchenpodcasts.
Hoho.
Das heißt wahrscheinlich, dass wir im Kölner Dom in der Kiste landen nach Ende der Aufnahmen. Weiter im Text heißt es: Letzte Woche hatten wir ein Treffen mit unserem Familienkreis. Alex und Urs, bitte mal allen helfen, die das nicht kennen. Was ist ein Familienkreis?
Ja, das ist eine Gruppe von Menschen, also von Familien, die treffen sich und die beten zusammen, feiern vielleicht zusammen Gottesdienst, je nachdem, wie die sich da so ausrichten. Oder sie machen Bibelgespräche und sowas. Also christliche Familien, die zusammen christlich sind.
Warst du mal in einem Familienkreis,
nein.
Alex?
Nein. Du?
Nee. Ja, ich glaube, das gibt es im Evangelischen, glaube ich, auch.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ne?
Ja, ja. Muss ja auch gar nicht immer nur religiös gebunden sein. Also es gibt ja zum Beispiel auch innerhalb der Polizei Familienkreise oder so.
Ja, also ich kenne es vor allem christlich, aber gut.
Weiter mit der Mail von Marion. Sie schreibt: Bereits nach kurzer Zeit driftete das Gespräch im Familienkreis ab in die Richtung, wie soll man biblische Texte eigentlich verstehen? Da tat sich ein gewaltiger Graben auf zwischen meinem Mann und mir, beide Theologen, und unserem Gemeindereferenten auf der einen Seite und anderen Freunden auf der anderen Seite. Einer von ihnen schien allein durch meinen vorsichtigen Hinweis, dass biblische Texte zu interpretieren seien, völlig getriggert und wurde sogar laut. Ein Verweis auf zu deutende Bilder und Geschichten führte zu Eskalation und zu einem allgemeinen intellektuellen bzw. Theologen-Bashing. Unsere heutige Frage also:
Ist es Sünde, die Bibel wörtlich zu nehmen?
Wir stellen auch hier die rituelle Eieruhr und das ist völlig ernst gemeint, denn nach einer halben Stunde ist Schluss. Zunächst das Bekenntnis. Urs, nimmst du die Bibel wörtlich?
Nein.
Alex?
Nein. Du?
Nein, überhaupt nicht. Also überhaupt nicht, ist vielleicht auch krass gesagt, aber positiv gesagt, ich interpretiere das, was da steht. Und das habt ihr wahrscheinlich auch damit gemeint.
Kommen wir gleich zu.
Was ist denn hier eigentlich das Problem und ist euch dieses Problem auch mal begegnet? Wart ihr auch mal in so einem Konflikt, dass ihr da unterschiedliche Lesarten der Bibel hattet in einem Gespräch?
Auf Social Media, ich bin ja Social Media Redakteur und gerade auf Facebook, früher, heute noch mehr, weil auf Facebook sind quasi ja alle weg, nur diese Leute bleiben, die dann einem die Hölle an den Hals wünschen oder sagen, dass man in der Hölle landen wird, weil man die Bibel deformiert und sich von der Bibel entfernt, wenn man nicht an die wörtliche Auslegung glaubt oder so, weil das sei ja Gottes Wort, das sei unveränderlich, das sei damals unveränderlich aufgeschrieben worden, würde niemals an Aktualität verlieren, könnte es auch nicht und das sei auch immer so gemeint gewesen, wie es da steht und es gibt keine andere Möglichkeit als eben jene.
Wir werden in dieser Folge wahrscheinlich ganz oft unseren Ping bemühen müssen, weil wir ganz viele Dinge so irgendwo im Hinterkopf haben und nicht mehr ganz genau das angeben können.
Die ganze Bibel ist eine Kompositor-Literatur und Literatur muss interpretiert werden.
Ich gebe dir nur einen kurz für das Kompositor. Dabei fällt mir übrigens ein, du musst ja heute was einbauen. Urs, welches Wort muss er denn jetzt in dieser wahrscheinlich nicht ganz einfachen Diskussion einbauen?
Rotkehlchen.
bis dieser Tage sehr Flora- und Fauna-orientiert unterwegs.
Das ist das Alter.
Finde ich sehr schön. Ja, ja. Also, du sagst, es ist Literatur und die muss interpretiert werden. Wie kommt man denn darauf, dass man die Bibel wörtlich nehmen sollte? Spielen wir mal alle ein bisschen Advocatus Diaboli. Jetzt kriege ich hier eine pastorale Hupe. Also, versetzen wir uns mal in die Gegenseite, könnte man auch anders formulieren, weil wir drei sind ja leider einer Meinung, finde ich ein bisschen schade, weil wir dadurch nicht in eine richtige Diskussion kommen. Deshalb müssen wir das jetzt mal ein bisschen aufdröseln und mal zeigen, wie käme man auf die Idee, man müsste die Bibel wörtlich nehmen.
Ist eine Religion und Religion braucht Gesetze und Regeln und wir haben ein wunderbares Regelwerk, die stehen ja aufgelistet in der gesamten Bibel, also führt sie aus.
Mhm. Aber wo beginnt die Argumentation? Also die Bibel ist Gottes Wort, woher kommt in einem sehr konservativen Verständnis die Bibel eigentlich her?
Also, wenn du sagst, und ich glaube, das hat ein bisschen auch mit dem Protestantismus zu tun, ne? Wenn man sagt, das ist die Heilige Schrift, ne? Das ist Gottes Wort und diese Schrift ist nicht nur wahr, sie ist heilig. Dann.
Das sehe ich alles genau so. Ist
ja,
sie auch.
Ja, ich auch. Ich auch. Aber man kann daraus völlig unterschiedliche, ne? Da sind wir schon beim Interpretieren, daraus kann man völlig unterschiedliche Schlüsse ziehen.
Ja.
Daraus kann man völlig unterschiedliche Schlüsse ziehen. Die einen sagen natürlich, wenn etwas heilig ist, dann darfst du davon keinen Gramm wegnehmen. Auch ich würde sagen, bei Interpretationen nimmt man auch keinen Gramm weg. Die sagen, es ist bewahren. Ich bewahre das Reine und Richtige. Und das kann ich nur tun, indem ich mich an das halte, was genau da steht. Das ist aber aus meiner Sicht wieder ein ganz modernes Verständnis von Text. Nämlich, dass das, was da steht, eigentlich ein wissenschaftliches Verständnis von Text. Das, was da steht, muss genauso angewendet werden, quasi wie eine Bedienungsanleitung. Mhm. Wie eine Bedienungsanleitung. Nur dann kommst du, ne, zum Beispiel, wie komme ich in den Himmel und so weiter, nur dann kommst du dahin. Ich behaupte, die Leute früher, für die das damals geschrieben wurde, vor 2000 oder im Fall vom Ersten Testament vor 3.500 Jahren, die haben sogar gewusst, dass es sich hier um Poesie handelt. Das merken wir nur nicht, weil wir die deutsche Übersetzung lesen und deswegen die Poesie nur teilweise wahrnehmen können. Im Original merkt man das. Also ich habe mehrere Leute, Exegetinnen und Exegeten, das sind Leute, die sich gut mit der Bibel auskennen, die sagen, dass die Leute damals, also die Rezeption der Leute damals, also die Leute das damals so wahrgenommen haben als eben Poesie und eben nicht als einen Geschichtstext oder als eine Bedienungsanleitung. Also die Leute damals wussten schon, es ist Poesie.
Und dieses Wissen ist im Laufe der Geschichte und ich würde sogar sagen bis heute irgendwie für viele, viele Menschen verloren gegangen. Darf ich ein Beispiel erzählen?
Bitte.
Meine ersten beruflichen Gehversuche habe ich ja damals als Sprecherzieher oder Kommunikationstrainer unternommen und habe auch Lektorenschulungen gegeben. Muss ich kurz erklären? Also Lektorinnen und Lektoren sind Menschen, die im Gottesdienst Bibeltexte vortragen. Mhm. So. Und in diesen Schulungen habe ich den Einstieg wie folgt gewählt. Ich habe, um Ihnen überhaupt diese Gattungen, ja, und ich muss ja hier schon im Plural sprechen, der biblischen Bücher nahezubringen, habe ich zunächst einen Zeitungsartikel ausgeteilt. Also wirklich tatsächlich die Zeitung ausgeteilt und eine Person gebeten, diesen vorzulesen. Und ich habe ein Märchenbuch in die Runde gegeben und ich habe ein Kochbuch in die Runde gegeben. So, und habe die Menschen gebeten, daraus vorzutragen. Natürlich hat die Person in der Regel, die den Nachrichtentext vortrug, den Zeitungsartikel vortrug, einen sehr sachlichen, neutralen Ton angeschlagen, weil diese Person wusste, einzuordnen wusste, um was für eine, ohne den Text jetzt genau zu kennen, um was für eine Gattung es sich handelte. Ebenso die Person, die aus dem Märchenbuch vortrug. Die interpretierte diesen Text, prima vista vorgetragen, aber tendenziell immer schon viel melodiöser und bildgewaltiger als andere. So, und dann kam die Person, die den Bibeltext vortragen musste und wusste eben nicht intuitiv, woher auch, worum handelt es sich hier, was ist das für ein Text, und verfiel direkt in diesen Ton, den wir alle kennen, in diesen sakralen Kirchensprechton.
Genau, den wir unter anderem hier mit der pastoralen Hupe auch versuchen einzudämmen.
Ganz genau.
Willst du damit auch sagen, dass es auch in der Bibel Texte gibt, die eher eine Nachrichtenmeldung sind und andere, die eher ein Märchen, eine Legende sind?
Selbstverständlich. Mhm.
Gut, für alle die jetzt immer noch wie der Ochs vom Bibelberg stehen, wir sind uns in dieser Frage so dermaßen einig, dass wir, glaube ich, ein paar Leute noch mehr mit reinholen müssen. Also, tut mir leid, dass ich jetzt diesen Protestantismischen-Terminus benutze. Die 5 Bücher Mose, also die sind nicht von Moses geschrieben worden, weil ja auch zum Beispiel der Tod von Moses darin erwähnt wird.
Dann wird es doch schwierig, ne, mit dem Stift halten.
Und die 4 Evangelien sind auch nicht jeweils von diesen Evangelisten geschrieben worden, sondern auch von verschiedenen, oder wie kann man das sagen?
Autorengruppen könnte man sagen, ja.
Hm. Also sowohl das, ihr sagt immer so schön, das Erste und das Zweite Testament bestehen aus unterschiedlichen Büchern, die wahnsinnig unterschiedlich sind. Darin, ob sie jetzt eher eine Meldung sind, ob sie eher eine Legende erzählen. Was gibt es noch für Texte? So, was fällt euch noch ein?
Es gibt Gesetzestexte.
Mhm. Genau. Es gibt
wunderschöne Lieder, die Psalmen. Mhm. Es gibt Weisheitsliteratur.
Genau, bei dem Psalm kam zum Beispiel auch keiner auf die Idee, dass das ein historischer Text ist, der irgendwie beschreibt, wie es damals war oder so, sondern das ist ein Lied. Und das merkt man auch heute noch. Ja. Deswegen werden Psalme in der Regel auch in der Kirche immer gesungen, wo es geht.
Prophetische Texte, die zum Beispiel auf historische Ereignisse des Volkes Israel rekurrieren. Also das heißt zum Beispiel diese dramatische Erfahrung des Exils, des babylonischen Exils, dann später verdichtet als Literatur aufgreifen.
Ach, es gibt
so mystische Texte.
Ja, es gibt aber auch so Lebenshilfe, sag ich mal. Ne? Also so Tipps. Mhm. Ne? Also das sagen wir auch immer in dem besagten Kabarettprogramm. Ne? Wer die Mauer einreißt, den kann die Schlange beißen.
Oder ne? Das Rotkehlchen.
Das will uns sagen, dass in so Steinhaufen, also was ja so eine Mauer damals war, dass da eben Schlangen sich einnisten können. Also Vorsicht.
Ganz genau. Ja. Oder wie man Öl richtig frisch hält und wann man das wegschmeißen muss und irgendwie so. Also sowas gibt es auch, weil die Leute dann auch gemerkt haben, wir haben jetzt hier eine Erfahrung gemacht, das wäre vielleicht gut, wird andere Leute das auch wissen. Und gerade bei zum Beispiel Speisegeboten hat man gesagt, pass mal auf, wenn du das nicht machst, dann verdirbst du dir den Magen oder dann kriegst du da und da solche Probleme. Deswegen, pass auf, machen wir jetzt ein heiliges Gesetz raus, damit die Leute das auf jeden Fall sein lassen.
Ich will nochmal ganz deutlich machen und da bitte korrigiert mich, falls ich da einen Fehler machen sollte, dass die Bibel unfassbar viele unterschiedliche Autorinnen und Autoren hatte. Man weiß wahrscheinlich gar nicht genau, wie viele.
Nee, weiß man nicht. Definitiv nicht.
Wenn mir eine Christin, ein Christ sagt, ich müsste das hier alles wörtlich nehmen, dann frage ich die ganz oft, liest du denn das Original? Also liest du denn in Hebräisch, in Aramäisch, in Griechisch? Liest du das denn alles? Ich kann das nicht. Kannst du das denn? Cool. Dann sagt die, nee, ich vertraue den Übersetzern. Ich vertraue den Übersetzern und Übersetzerinnen auch, aber die können gar nicht anders als interpretieren. Ne? Das kennt man ja vielleicht noch aus dem Sprachunterricht in der Schule. Da gibt es dann ein Wort, das kann man so oder so oder so übersetzen. Und ganz oft ist das eindeutig, welches Wort man dann nehmen muss, aber manchmal eben auch nicht. Und dann muss man eine Entscheidung treffen als Übersetzer.
Kommen wir doch mal zu einem Lieblingsbeispiel. Was ist mit der Jungfrau?
Ja,
das ist doch ein super Beispiel, oder nicht?
Ja, natürlich. Also,
war Maria eine Jungfrau? Ihr müsst die Bibel wörtlich nehmen. Ja, sie war eine Jungfrau, sie hatte keinen Sex.
Ja, da werden bis heute noch Diskussionen geführt. Ja, also, diese Jungfrauengeburt. Erstens ist es eine Vision. Die Jungfrau wird ein Kind empfangen und sie wird ihm den Namen Emmanuel geben. So, das ist eine Weissagung. Sie taucht im Buch Jesaja auf.
Jesaja,
ist Jesaja. Und der Evangelist Lukas weiß natürlich um diese Stelle, und die lukanische Gemeinde oder die Autorengruppe des Lukas greift auf diese Prophezeiung zurück, weil sie sagen möchte, und genau diese Prophezeiung, diese Heilsvision ist in der Person Jesus Christus bestätigt worden. Deshalb brauchen wir jetzt eine Geburtsgeschichte, wir brauchen eine Jungfrau, die ein Kind gebären wird. Ja.
Ich habe nochmal eine Nachfrage, Immanuel ist es dann auch nicht geworden? Oder ist Immanuel irgendwie eine Form von Jesus?
Die Übersetzung Immanuel heißt Gott mit uns. Ja, und genau diese Figur, Gott ist mit uns, wird in der Person Jesus von Nazareth personifiziert. Das heißt, hier ist schon ganz viel Interpretation und natürlich auch Vorwissen nötig. Mhm. Aber natürlich, und darauf bezieht sich deine Frage, so habe ich sie verstanden, ist das Bild der Jungfrauengeburt als bitteschön Bild zu verstehen. Hier geht es nicht um eine biologische Unversehrtheit.
Ja, aber ist das Wort tatsächlich denn das Wort Jungfrau?
Eine junge Frau, ja.
Es klar. Ist nicht das Wort für, sie hatte noch keinen
nein,
Sex.
Es ist eine junge Frau.
Genau, und da kommen wir zu einem Problem, was wir in der Kirche generell haben, dass nicht die Wissenschaft das letzte Wort hat, also in diesem Fall die Sprachwissenschaft, sondern bei der Einheitsübersetzung die unterschiedlichen Bischofskonferenzen. Und mir hat jemand erzählt, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei jeder neuen Ausgabe der Einheitsübersetzung sagen, da müsste aber korrekterweise junge Frau stehen. Und dann die Leute, die es entscheiden, im Bischofskonferenz sagen dann, nein, da steht Jungfrau.
Mm, ne?
Also nicht die Sprachwissenschaft entscheidet hier, wie übersetzt wird. Mm. Und damit haben wir dann schon wieder Interpretation und so weiter.
Ja,
ne?
Das ist ja fast ein politisches Interesse, und das dann dahinter steckt.
Genau.
Alex, an dem, was du gerade erzählt hast, merkt man, wie unfassbar kompliziert das ist. Du hast gerade davon gesprochen, dass die lukanische Autorengemeinschaft, also man kann das gar nicht sehr konkret sagen, also es waren nicht Lukas und drei Mitarbeiter, die das geschrieben haben.
Ja, vielleicht war es sogar ein Herr Lukas und drei Mitarbeiter. Ja. Ich weiß es ja auch nicht.
Und die hatten ein Interesse, da eine Prophezeiung wahr werden zu lassen. Ich kann tatsächlich die Leute, die sich darüber beschweren, dass an der Bibel so viel ruminterpretiert wird, verstehen, wenn die sagen, das klingt dann ja alles wie ausgedacht.
Ja,
sagen wir mal so, was heißt
und
wahr?
Und nicht echt in dem Sinne.
Ja, aber
damit unterstellt man dem Lukas eine böse Absicht. Ne?
Genau.
Wie gesagt, eine böse Absicht. Und das für dich, also das weiß ich natürlich nicht, hat sich bei mir nicht vorgestellt, aber ich glaube, der hat gesagt, ja, guck mal, ich lese das hier bei Jesaja. Das ist doch Jesus.
Mhm.
Das ist doch Jesus. Der hat es vorher gesagt und wir wissen, es ist passiert. Mhm. Und damit die anderen das verstehen, schreibe ich das auf. Nicht, weil die faken wollten und Fake News verbreiten wollten, sondern weil die gesagt haben, wir müssen mal aufschreiben, dass das passiert. Das haben jetzt ja gar nicht alle mitgekriegt, dass sich das erfüllt hat.
Es ist überhaupt keine Intention gewesen, Aussagen über die Wirklichkeit zu treffen, sondern eine Erfahrung, die Menschen über die Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg mit diesem Gott, mit diesem Jesus Christus gemacht haben, diese verdichtet in Literatur der Nachwelt zur Verfügung zu stellen. Nehmen wir doch nochmal das Thema Musik. Ja, ist vielleicht auch nochmal ein anderes Beispiel. Was ist Musik? Was ist gute Musik? Dafür gibt es unzählige Antworten. Nehmen wir eine Partitur, ja, eines klassischen Meisterwerkes. Jede Aufführung dieser Partitur wird anders klingen. Es gibt unterschiedliche Interpretationen. Ich habe neulich eine ganz, ganz tolle Dokumentation auf Arte gesehen über Joanna Malwitz, die Chefdirigentin der des Berliner Opernhauses.
Joanna Malwitz ist seit 2023 Chefdirigentin des Konzerthausorchesters Berlin. Mit 27 Jahren wurde sie Europas jüngste Generalmusikdirektorin. 2019 kürte sie die Zeitschrift Opernwelt zur Dirigentin des Jahres.
Und die erzählt begeistert von der unvollendeten Symphonie von Brahms.
Mhm. Glaubst du, dass es Brahms war?
Ich bin mir sogar jetzt ziemlich sicher.
Mhm.
So, und sie sagte, der hatte eine Idee davon, wie es im Jenseits klingt.
Mhm.
Ja? Sie sagt, das ist ja so eine unfassbare Vorstellung. Und das heißt, sie kann ja auch immer nur erahnen, wie
er wollte, dass das klingt.
Wie die Streicher jetzt im ersten Satz.
Du willst damit sagen, die Partitur gibt auch nur Anhaltspunkte und schreibt es nicht exakt vor.
Ganz genau. Hinweise.
Wir kommen nochmal zur eigentlichen Frage zurück. Wir sollen diskutieren, ist es Sünde, die Bibel wörtlich zu nehmen? Was ist denn das Problem, wenn man die Bibel wörtlich nimmt?
Also ich möchte den lieben Markus von Hagen zitieren.
Ja.
Das ist ein Freund von uns, der mit uns diese theologische Kabarett-Sachen macht, ja. Der sagt immer, wenn man die Bibel wörtlich nimmt, nimmt man sie nicht ernst. Ich würde das ergänzen um Folgendes. Man begeht einen fatalen, nahezu tragischen Fehler. Im Bemühen, möglichst nah an der Bibel zu bleiben, im Bemühen, sie wertzuschätzen und quasi für die Ewigkeit aufzubewahren, fährt man voll an ihr vorbei. Man muss erst verstehen, was wollte zum Beispiel der Lukas und seine Kumpels, die das geschrieben haben, den Leuten damals erzählen. Und erst dann kann ich noch überlegen, was bedeutet denn das für mich jetzt?
Und also ich muss den Kontext kennen, in dem Lukas geschrieben hat.
Wenn du der Sache wirklich so auf den Kern kommen willst, musst du den Kontext kennen.
Also, das, was du da jetzt ansprichst, Urs, ist ja die historisch-kritische Methode. Die ist natürlich auch nicht ganz falsch. Sie kann hilfreich sein, um eine bestimmte Textgattung oder einen Text besser einzuordnen. Ich nehme ein Beispiel, kein biblisches. Ja? Der 80. Todestag des großen evangelischen Theologen Dietrich Bonhoeffer jährt sich ja in diesem Jahr 2025. Mhm. Der schreibt in den letzten Wochen, man kann sagen unmittelbar vor seinem Tod, vor seiner Hinrichtung von den Nazis, die bis heute beeindruckenden Zeilen von guten Mächten wunderbar geborgen. Mhm. Viele kennen dieses
Haben Lied, wir hier dieses, im Podcast auch neulich schon besprochen.
Genau, dieses Gedicht. So. Das ist für sich genommen einfach schon ein ergreifender, wunderbarer Text, der über die Generationen zeitlos die Leute bis heute anspricht. Punkt. Das reicht. Die historisch-kritische Methode könnte jetzt diesen Text nochmal zu einem intensiveren Verstehen oder ihn noch beeindruckender machen, wenn ich weiß, unter welchen Umständen dieser Text entstanden
Nämlich
ist.
Nämlich im KZ.
Im KZ, in Haft, schreibt er in seiner Zelle, wissend um seinen Tod von guten Mächten wunderbar geborgen. Was für ein beeindruckendes Glaubenszeugnis. Das ist eine Methode bezogen auf biblische Texte, sicherlich nicht, also richtig. Richtig und falsch stellt sich hier ja auch gar nicht. Sie können natürlich, die historisch-kritische Exegese, Bibelauslegung kann natürlich auch biblische Texte noch intensiver, noch greifbarer machen. Wunderbar. Eine aus meiner Sicht viel erfolgsversprechendere Methode oder offenere Methode ist die der sogenannten narrativen Exegese oder narrativen Bibelauslegung.
Boah, das heißt, klingt kompliziert.
Ja, genau, eine Narration, also eine Erzählung. Ja? Also wenn ich mich auf diese Art und Weise biblischen oder generell literarischen Texten nähere, dann stelle ich nicht die Frage nach dem Sitz im Leben, nach der Historie, sondern ich schaue mir den Text an und überprüfe, okay, wer spricht denn hier eigentlich? Wie oft oder welche Wörter, welche Wörter werden besonders oft wiederholt? Was fällt auf in Bezug auf die Sprache, um mich so der Erzählung zu nähern, mit der ich dann schauen kann, okay, was wird mir denn hier vermitteln? Kann ich vielleicht an diese Erzählung mit meinem Leben, mit meiner Biografie andocken und anknüpfen?
Aber wenn es so viele unterschiedliche Textgattungen gibt, ist es vielleicht richtiger zu sagen, einigen Texten muss ich mich auf jeden Fall historisch kritisch nähern. Das heißt, in welchem Kontext sind die geschrieben? Was meinte der eigentlich mit dem Drachen in der Geschichte oder was auch immer? Und anderen muss ich mich literarischer widmen, weil ich selbst mit dieser historischen Herangehensweise nicht drankomme.
Ja, ganz genau. Aber ich müsste, also darf ich noch ein Beispiel, also die Jakobsgeschichte als Beispiel. Ja, Jakob, der ein richtiger Dreckskerl ist in der Geschichte. Ja, der wirklich vom ersten Moment.
Jakob und Esau.
Ja, zum Beispiel, genau. Die der beiden. Vom ersten Moment seiner Existenz an seinen Bruder, seine Eltern betrügt. Mhm. Immer auf sein eigenes Recht beharrt und. So. Dessen Geschichte wird erzählt. Jetzt nur ganz kurz. Das ist das Modell, von dem er glaubt, also andere Menschen über den Tisch zu ziehen. Das macht mich glücklich, so lebe ich mein Leben. Das geht eine ganze Weile lang gut, aber er merkt irgendwann, nee, so kann ich nicht mit mir leben, das geht nicht. Auf der Flucht irgendwann merkt er, das ist keine Basis und dann kehrt er um. Wird natürlich sehr wunderbar mit tollen Bildern, tollen Geschichten in der Bibel, kann ich sehr empfehlen, diese Geschichte, dargestellt. So, wenn ich mich auf die Narration beziehe, dann erlebt hier ein Mensch eine Umkehr. ja, der feststellt, ich muss mich überhaupt nicht verstecken. Ich darf so sein, wie ich bin. Ich darf mich so akzeptieren und annehmen, wie ich bin. Und auf diese Art und Weise gelingt ihm die Umkehr. Das ist eine Erzählung. Das ist eine Erfahrung, von der hier erzählt wird.
Und du meinst, die funktioniert, ansprechen. Die funktioniert auch, ohne genau hinzugucken, ja, was hat der Text vor 3000 Jahren aussagen wollen.
Ja, selbstverständlich. Denn selbst wenn es gelingen würde, was niemals gelingen kann, dass ich 1:1 weiß, okay, für wen dieser Text geschrieben wurde, was der Autor, die Autorengruppe gedacht hat, etc. Ja, und? Was mache ich jetzt damit, mit dieser Erkenntnis?
Aber auch, man muss natürlich auch sagen, es gibt manche Stellen, die sind gar nicht verständlich, wenn man es nicht historisch kritisch angeht. Ne? Also zum Beispiel gibt es ja die berühmte Stelle, also ich weiß gar nicht, ob die so berühmt ist, aber es gibt ja, wo Jesus sagt, wenn dich einer zwingt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh 2 Meilen mit ihm. So, das ist dann auch mit der rechten und der linken Wange, ne?
Im Markus-Evangelium sagt Jesus, ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, Auge für Auge und Zahn für Zahn. Ich aber sage euch, leistet dem, der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand, sondern wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. Und wenn dich einer zwingen will, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh 2 mit ihm.
Und da haben ja viele daraus gemacht, ja, man muss total pazifistisch sein, man muss sich alles gefallen lassen, ne, um des Friedens willen. Aber in Wirklichkeit, wenn man halt weiß, dass früher römische Soldaten in den besetzten Gebieten, in denen sie war, die Leute, die da lebten, zwingen durften, 1 Meile ihre Klamotten zu tragen, aber nur 1 Meile. Und wenn die dann die länger gezwungen haben, das zu tragen als 1 Meile, dann haben die von ihren Vorgesetzten Ärger bekommen. Wenn Jesus denen also sagt, geh 2 Meilen mit denen, dann heißt das, ja, sei pazifistisch, zieh nicht das Schwert, schlag nicht drauf, ja, aber quasi, subversiven Widerstand, ja, ne, sorgt dafür, dass diese Sache nicht einfach so unterm Deckel bleibt und so weiter. Und das kann man nicht verstehen, wenn man nicht weiß, wie damals die Gesetze waren und wie das damals lief.
Ja, genau. Das ist richtig. Es liefert gute Erklärungen, die das verstehen oder nachvollziehen können, erleichtern. Ich bleibe aber dabei, das Wissen darum würde den Text nicht entwerten.
Alex, du gehst ja gerade mit sehr viel Werf in die Diskussion, habe ich das Gefühl. Ist das eine Diskussion, die dich nervt oder woran liegt das?
Die nervt mich tierisch, aber ist sicherlich auch losgetreten worden, jetzt nochmal durch den Blick in oder nach Amerika, wo ja gerade einfach zum Beispiel die Trump-Regierung sehr, sehr stark Bonhoeffer zum Beispiel, aber eben auch natürlich die Bibel instrumentalisiert für die eigenen Zwecke.
Rechtskonservative Anhänger Donald Trumps behaupten, dass Dietrich Bonhoeffer, der Widerstandskämpfer gegen die Nazis gewesen ist, Donald Trump wählen würde, indem sie sein Leben historisch falsch darstellen.
Und das ist für mich Missbrauch in Reinform. Deswegen piekt mich das gerade sehr an. Genervt hat es mich eigentlich immer schon.
Ich merke wieder einmal, wie unfassbar komplex das ist, wenn wir über die Entstehung der Bibel reden, wenn wir über die Übersetzungsprozesse reden. Wir haben es vorhin gerade nur ganz, ganz kurz angerissen, dass es natürlich auch eine Frage ist, welche Texte sind im 4. Jahrhundert erst überhaupt in die Bibel reingekommen und welche sind draußen geblieben. Auch da müsste man ja die Frage stellen, hat da auch dann irgendwie Gott inspirierend gewirkt und so. Also es ist auf jeden Fall wahnsinnig kompliziert und bringt mich dann zu der Frage, die vielleicht auch irgendwie da drin steckt, was in der E-Mail von unserer Hörerin drin gewesen ist, was überhaupt zu diesem Konflikt geführt hat. Die Sorge, ja, dann kann ich unintellektuell ja gar nicht mit der Bibel umgehen. Also die Sorge, einen einfachen Zugang zur Bibel kann ich dann gar nicht haben.
Ja, und das ist genau der Punkt. Doch, kannst du. Du brauchst überhaupt nicht intellektuell da ranzugehen. Nochmal, das kann den Zugang erleichtern, aber ich kann die Bibel auch einfach lesen und ich kann auch einfach mal spüren, okay, was rührt denn jetzt dieser Text in mir an?
Was sagst du, Urs?
Ja, also ich habe ja so ein Zusatzstudium gemacht, also später...
Du bist Sozialpädagoge und hast dann...
Ja, so ein theologisches Zusatzstudium, das war so Theologie light, ne, ultra light.
Er hat mit 1,0 abgeschlossen.
Hat ja, er sehr gut gemacht.
Ja, bla bla bla. Aber auf jeden Fall, das war für mich eine der schlimmsten Fächer, wo es um diese Themen ging, weil mir das ganz viel, und das berichten mir viele Leute, die Theologie studiert haben, ganz viel weggenommen hat. Ne? Also zum Beispiel gibt es ja, und jetzt beten wir, wie Jesus uns zu beten gelehrt hat, ne? Das Vaterunser. So, und dann sagen die mir, ja, das Vaterunser ist ja viel, viel älter, das ist nicht von Jesus. Ne? Und so weiter und so weiter. Weil, wenn man sich damit beschäftigt, wurde mir zumindest da ganz viel weggenommen, also in Schutt und Asche gelegt, vielleicht auch noch ein Kinderglaube. Und dann musste ich erst eine neue Beziehung wieder da zu diesem Buch aufbauen. Und bei mir hat sich durch dieses Studium schon sehr dieser Blick und diese Haltung entwickelt, das ist eigentlich ein Buch, wenn du damit vernünftig umgehen willst und keinen Schindluder treiben willst, da musst du da schon auch viel wissen und einen gewissen intellektuellen Zugang haben. Ich habe die Hoffnung...
Das wäre ja eigentlich dann total gegen die Botschaft der Bibel, ja, dass das für absolut alle Leute
genau,
ist.
Genau,
ne?
Genau, so. Ich habe die Hoffnung, dass es Folgendes doch geht. Man kann eine persönliche Beziehung aufbauen. Man kann eine persönliche Beziehung aufbauen, man liest das und man empfindet was und dann redet der Text irgendwie mit dir, macht was mit dir und so. Das ist ja sowieso so. Ich glaube, was man dabei nur nicht tun darf, ist dabei etwas entwickeln, was für andere eine Regel sein soll. Also das geht mal los und sagt, hier, ich habe das gelesen in der Bibel, das halte ich für wichtig und deswegen, weil du das nicht machst, wie es da steht, kommst du in die Hölle. Man muss wissen, das ist nur meine persönliche Beziehung zu diesem Buch und die kann fehlerhaft sein oder ich sag mal nicht fehlerhaft, sondern und die kann sich ändern, weil sich Beziehungen wie im Leben verändern sich Beziehungen und auf einmal, wenn ich 10 Jahre weiter bin, sagt mir dieses Buch was ganz anderes. Das passiert ja auch mit vielen anderen Büchern, die man in der Jugend gelesen hat, die man dann 20 Jahre später nochmal liest und sieht, ah, das ist jetzt ein ganz anderes Buch. Ich verstehe das ja ganz anders. Mhm. Als ich es mit 20, konnte ich das gar nicht verstehen.
Und das ist keine Frage von richtig und falsch.
Das ist keine Frage von richtig und falsch. Und das sollte man, wenn man sich eine persönliche, das würde ich sagen, das ist dann schon wichtig, wenn man sagt, ich gehe da nur persönlich dran, ich mache Gänsefüßchen und ich gehe da nicht wissenschaftlich intellektuell dran, dann muss dir klar sein, dass das nur für dich ist und dass du daraus keine Regeln ableiten kannst, mit denen du anderen Leuten auf den Sack gehst.
Wir werden sicherlich in einer späteren Folge nochmal über Mission sprechen, aber das heißt dann doch, dass Mission eigentlich nur sein dürfte, ich habe hier ein Buch, das bedeutet mir sehr viel, guck du doch auch mal rein, ob du da auch was drin findest.
Ja, und ich glaube, das wäre für dich ganz toll. Ich glaube, wohlgemerkt, das wäre für dich vielleicht auch was.
Wir haben sehr viel über Übersetzungen heute gesprochen. Das war ja auch sehr, sehr wichtig. Und es geht bei uns natürlich immer über Sünde, weil wir es nur ein einziges Mal bisher in unseren Folgen erwähnt haben. Lieber Alex, kannst du nochmal sagen, weil ich diese Definition so schön finde, woher dieser griechische Begriff von Sünde kommt?
Der Bogenschütze in der Antike, der sein eigentliches Ziel verfehlte, also daneben schoss, ja, der sündigte. Aber die Sünde...
Das ist das Wort.
Das ist das Wort, genau. Hämartia.
Ich habe daneben geschossen beim Versuch, das Ziel zu treffen.
Ja, aber das Problem oder die Sünde bestand nicht im Danebenschießen, sondern darin, im es nicht noch einmal zu versuchen. Und das, finde ich, ist eine so großartige Haltung.
Auf mich wirkt das gar nicht christlich, sondern es wirkt so fernöstlich irgendwie schon ein bisschen.
Ja, das ist ja auch viel älter als das Christentum. Mhm. Ja. Ne? Also das ist ja schon, ne? Das kommt aus dem griechischen Theater. Ne? Hämartia kommt aus dem griechischen Theater. Und dieser Begriff, den haben die, also ich schieße am Ziel vorbei und versuche es nicht nochmal, der ist dann zu dem Begriff für Sünde geworden. Und wir übersetzen jetzt diese sehr komplexe Sache mit dem Wort Sünde. Und haben überhaupt nicht.
Und übersetzen Sünde ganz, ganz platt mit falsches Verhalten.
Genau.
Ganz
genau. Und deswegen bin ich wieder bei historisch kritisch. Das verstehst du nicht, wenn du nicht weißt, dass es mal griechisches Theater gab und dass da drin das Vorbeischießen so und so hieß und so. Das verstehst du ohne historisch kritisch nicht und da kommt man nicht ganz dran vorbei.
Die Zeit ist um, meine Herren. Wir kommen zur Abstimmung. Ist es Sünde, die Bibel wörtlich zu nehmen? Urs?
Ja.
Alex?
Ja.
Ich sage auch ja. Und zähle pastorale Hupen. Es tut mir sehr leid, Alex. Du hast dir wieder eine eingefangen in dieser sehr, sehr emotional geführten Diskussion. Ich habe auch nicht oft genug, glaube ich, auf den Buzzer gedrückt. Heute wäre viel dabei gewesen. Aber es war auch sehr, sehr mitreißende Diskussion. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Wir widmen uns beim nächsten Mal dieser Frage.
Ist es Sünde, Fleisch zu essen?
Bis dahin, alles Gute. Tschüss.
Ist es Sünde?
Ist es Sünde?
Ist es Sünde?
Ist es Sünde?
Ja, also.
Ist es Sünde ist eine Produktion von Thiemann TV im Auftrag der Stabsabteilung Kommunikation des Bistums Osnabrück. Redaktion Urs von Wulfen. Sprecherin Manuela Reiser. Musik Johannes Kraas. Ton und Schnitt Johannes Kasser.